Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem spannenden Folge. Marc spricht mit, heute Sarah Wagenknecht. Hallo Sarah, endlich mal live und in Farbe und nicht mehr übers Internet oder über Zoom. Wie geht's dir?
Ach ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen stressig, weil das ist die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause. Die ist dick gepackt, da ist eins nach dem anderen. Aber da mal die Erholungsaussicht, die ist ja in Reichweite. Also ab nächste Woche beginnt die Sommerpause.
Jetzt wird noch über das Heizungsgesetz abgestimmt. Wird wahrscheinlich durchgewunken werden. Was sagst du dazu?
Ja, es ist einfach, also es ist ein Beispiel dieser völlig ideologisch verblendeten, durch nichts Rationales zu begründenden Politik. Also von wegen, das bekämpft den Klimawandel. Das ist, also ich meine, Habeck selber hat ja, sein Ministerium hat gesagt, wenn wir bis 2030 6 Millionen Wärmepumpen einbauen, was ein irrer Aufwand ist mit Milliardensummen, dann würde das den deutschen CO2-Ausstoß um sagenhafte 1,4% senken.
Wow.
Ne? Und selbst das gilt aber auch nur unter ganz realitätsfernen Annahmen, was nämlich künftig den Strommix angeht. Weil aktuell muss man ja wissen, wir haben zwar im Jahresdurchschnitt etwa die Hälfte aus erneuerbaren Energien, aber im Winter, wo man heizt, ich meine, es heizt ja keiner im Sommer, da ist oft der Anteil der Erneuerbaren bei unter 20%. Das heißt, die Leute sollen ihre Gasheizung, die intakt ist, rausreißen, um dann mit einer Wärmepumpe, die viele Gebäude gar nicht effizient beheizen kann, die mit Kohlestrom betrieben wird, das Klima zu retten. Ja. Also verrückter geht's nicht. Also ich muss sagen, ich will ja niemandem was unterstellen, aber entweder die haben alle geheime Aktienpakete bei irgendwelchen Wärmepumpenunternehmen, dann kann man noch sagen, okay, schön in die eigene Tasche gespielt, oder die sind komplett verrückt.
Ja, das denke ich auch tatsächlich, weil es ist ja Politik gegen die Menschen, gegen jegliche Vernunft. Und wir importieren jetzt den Atomstrom aus Frankreich, Kohlestrom aus anderen Ländern. Also um Umweltschutz kann es ja nicht gehen. Dahingehend die Frage, um was geht es überhaupt? Ist es Dogmatie, dass man verblendet ist und irgendwie versucht, seine Ziele durchzusetzen? Und ja, ist diese Entwicklung auch dafür verantwortlich, dass wir jetzt diese Umfragewerte bei der AfD sehen?
Na klar, weil viele Leute ja mit völliger Berechtigung sagen, sie haben das Gefühl, sie werden von Irren regiert. Und auch wirklich entsetzt sind, wie schlecht dieses Land inzwischen verwaltet wird, wie viele Dinge nicht mehr funktionieren. Mhm. Und diese Ampel, ich meine, da muss man ja wirklich nur gucken, also die Lehrer fehlen, die Kita-Plätze fehlen, ein Normalpatient wartet Wochen auf einen Facharzttermin, kaum ein Zug erreicht sein Ziel pünktlich. Und was hat die Ampel zu tun? Nicht eins dieser Probleme versucht sie zu lösen, sondern sie schafft zusätzliche. Also wenn man so eine Regierung hat, da kann man ja nur verzweifeln. Und natürlich finde ich es nicht schön, dass davon jetzt ausgerechnet die AfD profitiert, weil das darf man halt nicht vergessen. Das ist eben nicht nur Frau Weidel, die dann vielleicht im Bundestag auch mal so taffe Reden hält, sondern das ist eben auch ein Herr Höcke. Das sind wirklich auch teilweise, gerade im Osten, auch rechtsextreme Kreise, die diese Partei mitgestalten. Aber letztlich, dass die Leute sauer sind, dass sie sich auch fragen, was sollen wir noch wählen? Und alle anderen Parteien, einschließlich der Linken, sich eigentlich an die eigene Nase fassen sollten, warum sie die Wähler so vergrault haben und eben nicht mehr als attraktive Alternative wahrgenommen werden. Das ist die Grundfrage.
Kann man also sagen, dass die Ampelregierung eigentlich der größte Wahlkämpfer für die AfD ist momentan, oder?
Ja, also sagen wir, eigentlich müsste Weidel, Chrupalla, die müssten eigentlich täglich einen Blumenstrauß an Herrn Habeck oder Herr Scholz schicken und mit einem großen Wir danken Ihnen drauf. Also wirklich, ich meine, wir haben jetzt den ersten Landrat, wir haben den ersten Bürgermeister und ehrlich gesagt, wenn die Ampel noch eine Weile so weitermacht, möchte ich jetzt nicht unken, was dann als nächstes kommt. Also ich meine, sagen wir, der Ministerpräsident ist vielleicht noch nicht in Reichweite, aber so weit weg ist es auch nicht mehr.
Du hast auch in deinem letzten Video die wirklich desaströsen Zahlen aufgezeigt, volkswirtschaftlich, also die Deindustrialisierung ist im vollen Gange. Maschineneinbau bricht ein, Aufträge brechen ein, Einkaufsmanager-Index. Also die Wirtschaft ist wirklich auf dem absteigenden Ast. Wir sind die Industrialisierung und das ist ja das Rückgrat des Wohlstandes. Damit werden ja Steuern bezahlt, damit wird alles Soziale hier finanziert. Und das ist ja wohl auch ein Riesenproblem. Du bist ja auch Volkswirtin. Was sagen dir diese Zahlen? Ist jetzt sozusagen, brennt die Hütte schon oder haben wir einen Puffer, von dem wir runterfespern können und wir uns noch ein bisschen zurücklehnen können? Also kann man den Kaugummi noch länger ziehen?
Also ich sag mal, wenn wir nicht spätestens bei der nächsten Bundestagswahl wirklich eine absolute Kehrtwende erleben, dann fürchte ich, ist der Zug abgefahren.
Also wie hoch
Deutschland
sind denn die Chancen?
Steigt ab. Aber zumindest ist die Situation dramatisch. Ja. Also wir sind in Gefahr, einen erheblichen Teil unseres industriellen Rückgrats zu verlieren. Und das Schlimme ist, dass einige bis hin zu den sogenannten Wirtschaftsweisen, also das ist wirklich, also dieser Sachverständigenrat, der war auch schon mal irgendwie mit etwas fähigeren Leuten besetzt, das ja gar nicht schlecht finden. Also auch bei den Grünen. Also natürlich kann man seine Klimaziele so erreichen. Also wir vertreiben die ganze Industrie, dann sind wir top grün. Ja gut, vielleicht haben wir dann noch Wiesen und Felder. Okay, ja. Aber selbst die nicht, weil den Bauern machen sie das Leben auch schwer. Also die Felder gehen auch noch weg. Aber es ist wirklich, also jetzt mal gehen Sie von Zynismus. Es gibt ja wirklich die Theorie, die auch teilweise Ökonomen vertreten, wo ich mich frage, ob die im Studium nicht aufgepasst haben. Also ungefähr auch die energieintensiven Industrien, die sollen mal alle ins Ausland. Wir haben doch noch so viele andere. Ich meine, die Autoindustrie machen sie auch noch kaputt gleichzeitig. Aber auch, nehmen wir mal nur, wenn die energieintensiven, das ist ja vor allem auch in der Chemie, die Basischemie ja. Oder auch die Metall, die Basismetallindustrie. Jeder, der ein bisschen was von Industrie versteht, weiß, dass das verzahnt und vernetzt ist. Und gerade in der heutigen Welt, wo eben nicht mehr so ohne weiteres Freihandel quer durch die Kontinente, sondern wo Unternehmen, gerade große Unternehmen, sehr genau darauf achten, dass sie ihre Lieferketten vor Ort aufbauen, dass da ändert sich ja, da hat sich ja vieles verändert jetzt auch. In so einer Welt ist es wichtig, und das gilt vor allem für den Mittelstand, den wir hier in Deutschland haben, dass sie Zulieferer, soweit es möglichst ist, soweit es geht, vor Ort haben. Mhm. Und das heißt, wenn die Zulieferer alle weggehen, also die Basischemie, die Metallerzeugung, wenn das alles weggeht, ist schon die Gefahr, oder die Basis auch Metallverarbeitung, das ist ja dann die Grundlage für den Maschinenbau, wenn die weggehen, werden andere hinterherziehen. Und die nicht hinterherziehen, die gehen vielleicht auch kaputt. Zumal ja eben wirklich der Standort durch die extrem hohen Stromkosten, Energiepreise generell, durch den Bildungsnotstand, der ist ja nicht attraktiver geworden. Also es gibt ja viele Faktoren, die für Unternehmen jetzt tatsächlich ein Grund sind, zu überlegen, ist das jetzt noch eine Perspektive? Und ich meine, natürlich gibt's verantwortungsvolle Unternehmer, die sagen, ich will ja nicht meine Beschäftigten im Stich lassen. Nur, wie lange trägt das, wenn die Bedingungen so schlecht sind?
Ja, vor allem die Idiotie. Erst macht man den Strom teuer durch eine falsche Energiepolitik, schaltet die funktionierenden und bestgewarteten Atomkraftwerke ab, um dann wieder Industriestrom zu subventionieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist wirklich, also macht mich fassungslos.
Ja, und vor allem, das nützt ja dem Mittelstand gar nichts.
Nein.
Also der Industriestrompreis, der soll ja nur, also diese 6 Cent, die da im Gespräch sind, die sollen ja nur für die Großverbraucher sein. Also die ganzen, also zum Beispiel auch die Bäcker und andere, die so im Handwerk auch sind, die kommen ja nie in den Genuss so eines subventionierten Preises. Und es ist ja wirklich schon heute so beim Industriestrom, das hat ja letztens DHK das ja dargestellt, also ein Mittelständler, 4-mal so viel wie in Frankreich. Mhm. Und ich weiß nicht, das X-Fache dessen, was in China und den USA fällig wird. Ja, das sind ja Kosten. Ich meine, man konkurriert auf einem gleichen Markt. Also klar gibt's so, es gibt natürlich so selektive Sparten, Premium-Hersteller, die ein so spezielles Produkt anbieten, dass sie da auch Preise weitergeben können. Aber viele haben ja auch ernsthafte Konkurrenz und dann wird's eben immer enger.
Ja, und wir sehen ja auch schon die ersten Insolvenzen. Ne? Also Allgeier in Baden-Württemberg weg, ein Traditionsunternehmen musste Pleite anmelden. Römertopf, weil die natürlich auch sehr viel Energie verbrauchen. Und ja, also jetzt natürlich ganz klar die Frage, also warum diese Politik? Also was ist da die Intention? Du bist ja schon lange im Politikgeschäft. Was treibt diese Menschen an?
Wenn ich das wüsste. Ich weiß, also ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass die, also erstmal ihr ganzes Beraternetzwerk kommt aus irgendwelchen dubiosen Organisationen. Diese Organisation, das ist ja teilweise wirklich auffällig. Es gibt ja viele solche sogenannten Umweltorganisationen, die haben amerikanische Sponsoren.
Ja.
Und das Merkwürdige ist auch, dass ihr ganzes Umwelt, ihre ganze Aktivität, das gilt auch für die Klimakleber, sich irgendwie aber alle außerhalb der USA entfaltet. Also sagen wir, die amerikanischen Sponsoren finanzieren sogenannte Umweltorganisationen, die in anderen Ländern, die ganz zufällig vielleicht auch Konkurrenten der US-Industrie sind, riesige Welle machen, dass dort also irgendwie Industrie verteuert wird und dass angebliche Umweltmaßnahmen stattfinden, die aber am Ende die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten Schwächen.
Ja.
Nun muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sagen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Und der Habeck hat ja lauter solche Leute in sein Ministerium geholt. Und auch dieser Wärmepumpenwahn. Also es ist völlig unverständlich. Ich meine, ich bin ja auch dafür, dass wir Umwelt schützen, ja, und ich bin auch dafür, dass wir gucken langfristig, wie wir weniger CO2 ausstoßen, wie wir mehr regenerative Energie nutzen, schon alleine, weil wir dann auch nicht so abhängig sind. Das sind ja alles wichtige Aspekte. Und beispielsweise gäbe es ja einen Weg, wirklich über Fernwärmenetze, da wo sie sind und da wo sie sinnvoll ausgebaut werden, dort regenerative Energien stärker zu nutzen. Also da gibt es ja gute Beispiele, zum Beispiel auch in Kopenhagen. Die haben Abwasserwärme, nutzen die und heizen damit wirklich großflächig, ja, die Wohnungen. Ja, super. Dafür muss man allerdings erstmal Investitionsgeld bereitstellen. Also zu glauben, dass jetzt die Wärmeplanung der Kommunen, die sind doch alle halb pleite, dass die jetzt also riesige Investitionen stemmen können, um ihr Netz auszubauen, regenerative Energien einzusetzen, ist ja absurd. Ja. Aber wenn man hier einen wirklich seriösen Investitionsplan aufsetzen würde, da könnte man einiges machen. Und sag mal, wenn man den Haushalten anbietet, ihr habt einen Anschluss ans Fernwärmenetz, und sie auch nicht den Verdacht haben, dass man sie dann im Winter auf 19 Grad reduziert, das muss man natürlich auch dazu sagen, würden wahrscheinlich viele sagen, ja okay, wenn das preiswert ist, wenn ich so heizen kann, ja dann brauche ich die Gasheizung nicht mehr. Ne? Mhm. Aber doch nicht den Leuten jetzt eine Technologie anzubieten, die in den meisten älteren Gebäuden überhaupt nicht funktioniert, die, oder höchstens mit irren Umbauten, für die es natürlich keine Zuschüsse gibt. Das ist ja auch die Augenwischerei. Also es ist ja schön, dass sie die Wärmepumpe subventionieren, aber das Haus zu dämmen, die Heizungsanlage völlig neu zu strukturieren, ja, wer bezahlt den Menschen?
Neue Fenster.
Neue Fenster, gedämmte Wände, ja, und Fußbodenheizung. Ne? Also das ist ja auch so irgendwie diese grüne Klientel, die wohnt offenbar immer im Top-Sanier Altbau mit Fußbodenheizung und super Dämmung. Ja gut, da ist ja die Wärmepumpe auch okay. Also kann man ja machen, hat ja keiner was dagegen. Ja. Aber es gibt sehr viele Gebäude, wo das eben einfach nicht funktioniert und wo die Leute auch nicht mal eben 200.000 Euro auf der hohen Kante haben, um ihr Haus umzubauen.
Ja, was mich so fassungslos macht, Sarah, ist tatsächlich, dass die mahnenden Stimmen ja immer lauter werden. Also der Chef von Evonik ist ja kein kleines Unternehmen, sagt in der NZZ, Deutschland steuert auf einen Kollaps hin. Menschen sagen, ich kann zwar in Deutschland entscheiden, welches Geschlecht ich habe jedes Jahr, aber ich kann nicht entscheiden, wie ich heizen kann. Also die Abwanderung findet ja auch statt. Immer mehr Menschen verlassen das Land. Das sind ja nicht die Dümmsten, ja, das sind auch die, wo Kapital haben und so weiter. Wieso werden diese Stimmen denn nicht von der Politik gehört? Weil das sind ja wirklich Koryphäen.
Ja, gerade bei den Grünen-Politikern habe ich oft das Gefühl, die bewegen sich nur noch in ihrer Blase. Mhm. Also ihre Kumpels so in den hippen Großstadtwelten. Ja, die leben ja alle so ähnlich. Ne? Da kann man ja zum Beispiel aufs Auto, so meine Innenstadt, wirklich verzichten. Klar. Man hat dann ein schönes Lastenfahrrad, vielleicht hat man auch einen kleinen E-Wagen. Und da sind ja auch ein paar Ladesäulen, wenn man Glück hat. Ja. Also okay, und der Bioladen ist auch nicht so weit weg. Also im Notfall geht das alles auch ohne Auto. Aber ich meine, das ist nicht das Leben der Menschen. Genau. Aber die bewegen sich nur in diesem Zirkel. Also die haben nur mit so ideologischen Glaubensbrüdern zu tun. Und die bestärken sich dann gegenseitig. Ja. Und da kommt dann eben sowas raus.
Ja, also so ein Inzest praktisch, ne? Dass man sich
ja, also so ideologische Inzucht.
Ja, genau.
Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de.
Da kommt nichts Gutes dabei raus. Nee. Das wissen wir aus der Biologie tatsächlich. Ja, jetzt werden die Stimmen ja lauter bezüglich Alternativen. Wir sehen jetzt, die AfD ist im starken Aufschwung. Und jetzt gab es ja in den Presseberichten immer wieder mal die Vermutung, dass die Frau Wagenknecht auch eine Partei macht. Und da gab es dann erstmal richtig Gegenwind. Ich hatte so den Eindruck, auf einmal schießt die Presse komplett gegen dich. Ja, also wie kann sie nur es wagen? Da möchte ich erstmal was Persönliches fragen. Wie gehst du damit um, wenn wirklich so eine Schmierenkampagne gestartet wird, wenn du wirklich persönlich angegriffen wirst? Wie ist das für dich? Schläfst du schlecht? Berührt dich das? Hast du einen Panzer aufgebaut oder ignorierst du es einfach?
Halb, halb. Also ich sag mal, was einen wirklich ärgert, ist, wenn sie einen in der Ecke stellen, wo man nicht hingehört. Und wenn sie einem Dinge unterstellen, die man nicht vertritt.
Also die uralt sind teilweise, ne?
Teilweise uralt. Also plötzlich war ich sogar mal wieder Kommunistin. Also Gott, ich meine, ich
habe dich gar nicht erkannt in dem Video.
Also ich meine, da wird ein Video ausgegraben, da war ich glaube ich 22, ja, irgendwie ja, direkt nach der Wende.
Klar, vor 5 Jahren war das, also sei mal ehrlich.
Naja, ein bisschen. Nein, du hast schon gesagt, du hast mich nicht erkannt, aber viele Leute gucken ja nicht so genau hin. Ne? Also ich meine, ich glaube, ich sehe wirklich ein bisschen anders aus als damals, ja, aber es wird ja nicht ein Datum drauf gesetzt. So. Mhm. Und ich meine, dass man mit 22 auch manchmal blödes Zeug erzählt, ja gut. Also ich meine, ich möchte mal nicht wissen, wie die Videos aussehen würden von Olaf Scholz, als er noch die harte Stammokap Theorie vertreten hat. Also ja, wenn die jetzt durch die
hatte noch Haare damals, müsste man überlegen, ja.
Also ich meine, das macht man einfach mhm, nicht, ne? Mhm. Und das ärgert mich. Oder auch bezogen jetzt Ukraine, wie oft wurde mir erzählt oder über mich geschrieben, ich würde als diesen Krieg rechtfertigen mhm, oder ich sei eine Putin-Freundin. Versteherin finde ich jetzt gar nicht so beleidigend. Ich finde, auch Putin sollte man versuchen zu verstehen. Also im Sinne von, was treibt den Mann um? Also ich meine, das kann man ja nicht damit umgehen. Das ist eigentlich das Handwerk der Diplomatie.
Genau.
Ist, immer auch den anderen zumindest zu verstehen, was ja nicht heißt, dass man billigen muss was oder billigen sollte, was derjenige tut. Aber ich glaube, wenn man verstanden hätte oder vielleicht hat man es auch und hat es bewusst gemacht, was die Russen umgetrieben hat im Vorfeld dieses Krieges, das haben sie ja oft genug gesagt, also ja, gegen die NATO-Erweiterung und sie wollen nicht, dass das da eine Militärbasis der Amerikaner wird. Da wäre dieser Krieg vielleicht verhinderbar gewesen. Aber mir zu unterstellen, dass ich, also ich meine, ich war immer jemand, der Krieg abgelehnt hat. Und das gilt natürlich nicht nur für die Kriege der Amerikaner, das gilt für die Kriege der Russen, das gilt für die Kriege islamistischer Diktaturen wie Saudi-Arabien, das gilt für jeden Krieg. Hm. Also das, sowas ärgert mich dann. Oder wenn auch Dinge über mich in Umlauf gebracht werden, teilweise eben auch von unterschiedlicher Seite, die mich dann irgendwie diskreditieren. Also ich weiß, es war zum Beispiel eine Riesenwelle, dass ich nicht da war, wo im Bundestag zu der WHO abgestimmt wurde. Ne? Also ungefähr, ich hätte das ja vielleicht gebilligt und traute mich nur nicht abzugeben. Völliger Quatsch. Ich konnte einfach nicht, weil ich einen Termin hatte, den ich nicht verschieben konnte. Aber natürlich hätte ich das abgelehnt, weil ich habe ja oft genug mich dazu geäußert, ja, dass ich zum Beispiel natürlich absolut dagegen bin, dass diese Institution, die von privaten Organisationen inzwischen finanziert ja, wird, und zwar von wirtschaftlich Interessierten, wie eben Bill Gates Stiftung und anderen, dass die jetzt immer mehr Macht bekommt. Also ich meine, da habe ich mich, glaube ich, wirklich in der Corona-Zeit absolut, sehr deutlich geäußert, um mir dann so zu unterstellen, ah, die wollte sich da durchwinden. Ja. Sowas ärgert mich.
Vor allem deine Stimme hätte ja auch nichts dagegen getan. Ne? Es wurde ja mit Mehrheit durchgewunken.
Es wurde mit Mehrheit durchgewunken. Klar, trotzdem, wenn man da ist, stimmt man, oder hätte ich dagegen gestimmt. Aber es gibt halt im Bundestag, es ist eben oft so, man macht ja Termine. Also wie mhm, wir jetzt diesen Termin klar, haben. Ne? Es hätte sein können, dass jetzt just eine Abstimmung ja, ist. So, soll ich dich dann sitzen lassen.
Genau, dann rufe ich an, du. Dann gibt's Ärger.
So, nun ist gerade keiner. Aber ich meine, man weiß das halt nie ja, vorher. Das ist ja immer erst so am Tag vorher mhm, oder 2 Tage vorher erfährt man das. Und da kann man nicht die ganze Woche umswitchen. Das geht leider mhm, nicht.
Aber hast du schon also ein Fell aufgebaut? Hast du schon so Schutzmechanismen? Oder gibt es Tage, wo du denkst, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe die Decke über meinen Kopf und die sollen mich alle mal, ich höre es auf, ich hänge es alles an den Nagel?
Ja, also Stimmung gibt's schon manchmal, aber auf ja, der anderen Seite, gut, ich meine, man darf auch nicht so dünnhäutig sein, wenn man in die Politik nicht, ja, gegangen ist, weiß man auch, dass es Gegenwind gibt. Mhm. Ich meine, ich wäre ja eher erstaunt, wenn mich plötzlich also Scholz und alle lieben und loben würden, dann hätte ich vielleicht auch was falsch gemacht. Also
d'accord.
Insoweit, solange sie da schäumen, okay, ich meine, ich will ja auch, dass deren Politik nicht weitergemacht wird. Also so gesehen nehmen sie ja wahr, dass ich natürlich etwas anderes will als sie und dann wehren sie sich dagegen.
Für mich ist es auch ein Indikator, dass du erstens natürlich eine Gefahr bist für die Medien oder für die etablierten Parteien, ne? Und auf der anderen Seite, ja, dass sie über dich reden. Das ist ja auch mhm, was Positives. Es gibt so viele Politiker im Bundestag, über die kenne ich nicht mal beim Namen, ne? Aber an dir regt man sich auf. Und jetzt sagen die ja natürlich, ja, die Frau Wagenknecht, die will eine Partei gründen. Also ich glaube, da haben die tatsächlich Angst, weil wenn es jetzt irgendwie Karl Lauterbach wäre, da wüssten die, nicht mal 5% kriegt der, ne? Also, Wenn gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, es wird eine neue Partei geben. Wie müsste die denn aufgestellt sein, um vielleicht wirklich bessere Politik für die Menschen zu machen? Was wollen die Menschen da draußen? Du sprichst ja mit ihnen. Was braucht Deutschland?
Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich eine Partei, die für wirtschaftliche Vernunft steht. Also eben unsere Industrie mhm, verteidigt und auch sich darum kümmert, dass die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit ein Industrieland stark ist, dass die Voraussetzungen wiederhergestellt werden. Gute Bildung, billige Energie, Rahmenbedingungen, also funktionierende Verwaltungen, öffentliche Infrastruktur, die nicht katastrophal schlecht ist. Also gibt's ja vieles. Also ich meine, war letztens bei Thyssen, die haben ja nochmal gesagt, ja, wenn der Rhein das Wasser zu niedrig ist, kriegen sie bestimmte können sie ja, bestimmte Lieferungen nicht empfangen, klar, weil die Brücken gesperrt sind für die LKW. Paris. Mhm. Also irre. Also wirtschaftliche Vernunft, ganz wichtiger Punkt. Zweites ist schon auch soziale Gerechtigkeit. Also auch wenn die Wirtschaft boomt, ist das nicht automatisch, kommt das nicht bei allen Menschen an. Also wir hatten in Deutschland zum Beispiel zwischen 2010 und so 2018 relativ starkes gute Wirtschaftsentwicklung, also nicht großes Wachstum.
Steuerüberschüsse.
Aber Steuerüberschüsse, auch starke Gewinne.
Ja.
Also die Unternehmen haben schon sehr viel verdient. Trotzdem waren die Lohnentwicklungen teilweise bescheiden. Ja. Und es leben eben in Deutschland schon auch gar nicht so wenige Menschen in Armut. Also es gibt eine Zahl von 21, also vor dem ganzen Inflationsdesaster, die ist jetzt veröffentlicht worden. Danach ist jeder Fünfte entweder arm oder armutsgefährdet. Also das sind wirklich schlimme Zahlen. Also hier wirklich soziale Sicherheit.
Ja.
Und zwar nicht im Sinne eines überbordenden Sozialstaats, der jeden überschüttet mit Sozialleistungen. Aber die, die es brauchen, die sollen auch wirklich abgesichert sein. Wer seinen Job verliert, meinetwegen mit Mitte 50, der hat es heute nicht so leicht, einen neuen zu finden. Also allen Klagen über Fachkräftemangel zum Trotz. Und der muss dann wenigstens abgesichert sein und nicht dastehen nach anderthalb Jahren wie so ein Bittsteller, ja, obwohl er sein Leben lang geschuftet hat. Oder Renten. Ne, wer sein Leben lang gearbeitet hat, den kann man doch nicht mit so miesen Renten abspeisen. Also das ist für mich auch ein wichtiges Thema, dass die Menschen abgesichert sind, zum Beispiel auch im Alter.
Ja.
Also vor allem, wenn sie wirklich ihr Leben lang den Wohlstand des Landes mit aufgebaut haben. So, das ist also soziale Gerechtigkeit, Freiheit. Also ich finde, wir haben auch immer mehr eine übergriffig autoritäre Politik.
Ja.
Also es wird teilweise zum Beispiel mir unterstellt, ich würde ein irgendwie linksautoritäres Weltbild haben, so ein Quatsch. Ich meine, autoritär ist doch das, was zum Beispiel die Grünen ganz prominent verkörpern, dass man den Leuten vorschreibt, wie sie reden sollen, was sie essen sollen, wie sie leben sollen, mit was für einem Auto sie fahren, neuerdings jetzt auch noch mit welcher Heizung sie heizen sollen. Das ist für mich eine richtige autoritäre Übergriffigkeit.
Ja.
Das fing bei Corona an, da war das natürlich ganz massiv, also den Leuten vorschreiben, dass sich alle impfen lassen müssen. Aber das geht ja weiter. Und das finde ich, dich dagegen zu wehren, finde ich auch, als eine Partei, die dafür steht, dass sie das in Frage stellt. Ja, und sag mal, in der internationalen Politik finde ich, das gehört zum Beispiel zu wirtschaftlicher Vernunft, wir sind ein exportstarkes, rohstoffarmes Land. Also sprich, die Politik muss sich kümmern um guten Zugang, verlässlichen Zugang zu Rohstoffen, zu bezahlbaren Preisen, Zugang zu Energie zu bezahlbaren Preisen und natürlich Exportmärkte. Also, und das widerspricht sich, wenn wir dann irgendwie wie Frau Baerbock mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt reisen, überall Sanktionen verhängen und gar nicht merken, dass es da gar nicht um Moral geht, sondern um amerikanische Interessen. Also ich meine, das ist ja, hat ja nichts mit Werten zu tun. Ne? Das ist ja wirklich Interessenpolitik, aber es sind nicht unsere Interessen. Und natürlich Diplomatie, Frieden. Also wir müssen versuchen, auf einer Welt, wo es so viel Atomwaffen gibt, Konflikte diplomatisch zu lösen und sie nicht zu eskalieren. Also das ist für mich auch ein wichtiges Thema.
Ja, ich glaube, so eine Partei hätte wahrscheinlich sehr viel Unterstützung. Und ich finde es ja absurd, dass momentan diejenigen, die für Frieden sind, werden verunglimpft, werden stigmatisiert und werden sogar in die rechte Ecke gestellt.
Ja, es war ganz Neues. Also jetzt ist sozusagen für Frieden und Diplomatie zu werben, ist neuerdings rechts.
Ja.
Also
was ist eigentlich, ist ja alles rechts.
Also Willy Brandt war ein Rechter oder so. Also völlig verrückt.
Also alles eigentlich praktisch rechts von den Grünen ist rechts, obwohl es dann eher noch sogar noch linksliberal ist oder so. Aber
ja, und eigentlich sind die Grünen die neuen Rechten. Also wenn man das mal in dem klassischen Muster sieht, also früher war rechts, das waren immer die kalten Krieger, also die gesagt haben, Hochrüstung, Abschreckung, das war eigentlich früher eher rechts oder
konservativ.
Die CDU, aber es war eigentlich, sag mal, in diesem Rechts-Links-Spektrum dann eher auf der rechten Seite. Und das eher Linkere, das war eben Willy Brandt, neue Ostpolitik, Entspannung, Diplomatie, Wandel durch Handel.
Ja.
Das war ja mal die Ideologie und die ist ja richtig. Die ist in einer
Absolut.
Atomwaffenwelt eigentlich alternativlos, wenn wir irgendwie auf Dauer überleben wollen.
Ja, jetzt sehen wir natürlich auch viele Anfeindungen parteiintern, nicht nur von den Medien. Also du hast die Medien auf jeden Fall aufgescheucht, aufgeschreckt. Die suchen überall nach Informationen wahrscheinlich, ob es losgeht, wann es losgeht. Jetzt haben wir bei deiner Partei auch gesehen, dass man da wohl Angst hat und sich klar differenziert hat. Wie gehst du damit um, dass deine eigene Partei jetzt eigentlich so, dass so Grabenkämpfe entstehen? Also macht das was mit dir? Weißt du, deine politische Heimat?
Na gut, die Grabenkämpfe gibt's leider schon länger.
Ja.
Also die Grabenkämpfe gibt's ja seit ich war bis 2019 Fraktionsvorsitzende und ich habe ja nicht zuletzt deshalb hingeschmissen, weil ich irgendwann diese ganzen internen Kämpfe leid war, weil man da, ich meine, ich will gegen den politischen Gegner kämpfen, da habe ich keine Probleme, aber wenn man ständig dann von den eigenen Leuten intern und dann über die Presse und doof und es macht auch keinen Spaß. Und dann ist man irgendwann zermürbt. So. Und jetzt natürlich, ich meine, jetzt kann man sagen, jetzt haben sie ja eine gewisse Berechtigung. Klar, wenn darüber diskutiert wird, eine neue Partei zu machen, ist ja logisch, dass die, aus der heraus das entstehen könnte, zumindest teilweise, dass die sich dann wehren. Aber es ist halt, sag mal, sie kehren einfach Ursache und Wirkung um. Also nicht, dass Leute in der Linken darüber diskutieren, eine andere Partei zu machen. Das diskutieren auch Leute außerhalb der Linken. Ist die Ursache dafür, dass die Linke immer weiter nach unten geht, sondern umgekehrt, ja. Weil die Linke eben wirklich sich in die politische Bedeutungslosigkeit begeben hat unter dieser Parteiführung, diskutieren jetzt viele darüber, was man machen kann, damit wieder ein attraktives Angebot entsteht für die Menschen, die unzufrieden sind, damit sie nicht alle aus Verzweiflung am Ende AfD wählen. Und ich kenne persönlich Menschen, die wirklich, also die haben mit einem Herrn Höcke und diesen Rechtsextremisten überhaupt nichts am Hut. Aber die sagen mir auch, also wenn da nichts anderes auf dem Wahlzettel steht.
Es ist eine Protestwahl. Mhm. Sehe ich genauso. Ich sehe es auch bei vielen Kunden in der Beratung, die wirklich sagen, also ich will zwar FDP oder SPD, aber dieses Mal die AfD, dann möchte ich da oben in Berlin, also wirklich so eins auswische. Jetzt haben ja die ganzen Medien auch schon so Umfragen gestartet, wo dann dran steht, die Wagenknecht-Partei bekommt 15%, 20%, ach bis zu 30%. Was denkt man da?
Gut, also einmal ist es natürlich schön, dass es solche Umfragen gibt. Das ist ja ein bisschen auch ermutigend. Also wenn die Umfragen jetzt alle darauf hinauslaufen würden, wir würden mit 3%, dann würde ja sowieso keiner mehr drüber nachdenken. Mhm. Also es ist ja ein großes Potenzial da. Natürlich darf man das alles nicht so ernst nehmen. Also eine Partei abzufragen, die es noch gar nicht gibt, ist ja eigentlich umfragenmäßig gar nicht wirklich möglich. Also da wird ja eine Projektion abgefragt. Mhm. Aber es, sag mal, was die Umfragen zeigen, ist, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die wirklich auf ein bestimmtes Angebot, was dann eben teilweise mit meinen politischen Positionen offenbar auch starke Übereinstimmungen hat, die auf so ein Angebot warten würden und die sich damit auch identifizieren können.
Ja. Du weißt ja vielleicht, unser letztes Gespräch, da habe ich ja gesagt, Mensch, ich würde es unterstützen, Sarah und Friends und so weiter. Da haben ja Tausende drunter geschrieben, es war unglaublich. Und da kamen E-Mails, also bis heute noch. Ja. Und ich merke halt wirklich, dass du alle aus der Gesellschaft abholst, von links bis wahrscheinlich auch rechts. Und das ist wirklich einmalig, weil normalerweise sind die ja immer in einer festen Denkschublade, ne? FDP, SPD, links, rechts und so weiter. Aber du hast wirklich diesen Spagat geschafft, dass du die Menschen wirklich ansprichst, weil es die Probleme sind, die die Menschen wirklich umtreibt. Und deswegen, die finden dich, die merken, dass du authentisch bist. Weil, sind wir doch mal ehrlich, du könntest ja auch die Füße hochlegen, in Rente gehen, Fahrrad fahren, joggen und an deinem Teint arbeiten. Ne? Also, ich habe dich ja mal privat gefragt, warum tust du das Ganze an? Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Intention, dich treibt es an, ist die Leidenschaft, du willst einfach was Gutes tun. Und es zeichnet dich ja auch aus.
Also ich hätte ja auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einfach nur zuschauen würde. Also ich meine, wir haben ja am Anfang die Analyse, waren wir uns ja einig. Deutschland steigt ab und wenn man das nicht bald stoppt, dann ist das nicht mehr umkehrbar.
Kann man das noch stoppen?
Ja, also noch, sag mal, noch ist ja vieles auch hier. Viele Unternehmen überlegen abzuwandern, aber sie sind noch hier, sie produzieren noch hier. Viele können auch gar nicht abwandern. Für die ist die Frage, wie lange überleben sie oder sie sind dann eben weg. Aber die sind noch da. Also Deutschland hat schon immer noch eine sehr starke Industrie, auch einen sehr starken Mittelstand mit wirklich auch hochqualitativen Angeboten, die jetzt nicht mal eben so über Nacht verschwinden. Aber wenn eben das Umfeld immer unvorteilhafter wird, dann dünnt sich das aus und irgendwann ist es dann wirklich zu spät. Und ich finde, das darf man halt nicht abwarten. Wenn man die Chance sieht, und ich glaube schon, dass da eine Möglichkeit wäre, sollte man das versuchen. Aber was viele natürlich unterschätzen, Parteien funktionieren nicht als ein Mann- oder ein Frau-Projekt. Parteien sind immer ein kollektives Projekt. Ich bin jetzt nicht der ganz kollektive Mensch, aber Parteien sind Kollektive. Also das ist immer ein Team. Man braucht ganz unterschiedliche Talente, ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Und das muss zusammenkommen und da muss ganz viel stimmen. Sonst hat es keine Aussicht auf Erfolg. Also sagen wir, eine Partei gründen, klar, das kann man mit zwei Leute können eine Partei gründen. Aber abzusichern, dass daraus was Positives entsteht, das ist eben sehr viel schwieriger und da bitte ich einfach um Verständnis. Also ich will auch nichts in die Wege leiten, was nachher ein Flop wird, weil es sich zerlegt, weil es nicht gut vorbereitet ist.
Also spielst du mit dem Gedanken?
Also klar, denke ich, habe ich ja auch immer wieder gesagt. Und ich habe auch gesagt, bis Ende des Jahres muss es entschieden sein. Ich will auch niemanden irgendwie hinhalten. Also das will ich sowieso nicht, weil ich merke ja schon, viele sind unruhig und sagen, ja, will sie denn nun oder nicht? Warum sagt sie denn nicht? eben weil es einer alleine nicht entscheiden kann. Das ist das Problem. Ich meine, das ist wirklich insoweit bei einem Buchprojekt schöner. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Idee für ein Buchprojekt, dann sage ich dem Verlag Bescheid und sage, okay, bis dann und dann ist das fertig. Und das Einzige, was ich dafür aufbringen muss, ist die Disziplin, mich an meinen Schreibtisch, an meinen Computer zu setzen und zu schreiben. Aber eine Partei ist nicht sowas. Da kann ich nicht sagen, ich muss mich jetzt nur ein bisschen zusammenreißen und mache hier was, sondern da muss viel zusammenkommen. Und
viele helfende Hände.
Und das ist eben nicht so einfach.
Ja, aber ganz ehrlich, also das Land braucht eine Erneuerung. Das Land braucht jemanden, der das aus Leidenschaft macht und nicht irgendwie, weil er Berufspolitiker ist oder die Karriereleiter hochsteigen möchte wie in den anderen Parteien. Und ich weiß schon, die Kommentare jetzt unter dem Video, die werden sagen, Mensch, startet das, ich unterstütze das und zwar aus jeglichem Bereich, aus jeglicher Schicht dahingehend. Also wenn ihr das unterstützt, ne, schreibt es mal drunter, das wäre auf jeden Fall interessant. Oder wenn Sarah das machen soll, dann ermutigt sie auf jeden Fall. Man kann nur die Daumen drücken, weil wir merken ja alle intuitiv, dass das Land sich in eine komplett falsche Richtung bewegt und das, was gemacht werden muss und die jetzigen Parteien, habe ich das Gefühl, die sehen das nicht, die wollen das nicht vielleicht auch nicht sehen oder haben andere Interessen oder sind einfach nicht intellektuell fähig, das irgendwie umzusetzen, wer weiß. Man braucht ja auch Leute mit einer gewissen Inkompetenz, damit solche Fehler überhaupt gemacht werden, denke ich immer, ne? Muss man ja leider sagen, weil jemand, der ja Krebs hätte, würde ja solche Entscheidungen gar nicht treffen, wie Atomkraftwerke abschalten oder Heizungsgesetz oder Gendern oder Selbstbestimmungsgesetz, ne? Also da braucht man ja schon eine gewisse Inkompetenz in sich wahrscheinlich.
Ja, oder halt eine völlige ideologische Verbohrtheit. Ja, ne? Wenn ich also mal eine ganz feste Ideologie habe und meine, das ist richtig, dann stelle ich bestimmte Fragen einfach gar nicht. Weil jede Frage heißt ja schon auch hinterfragen. Und was ich für eine absolute Wahrheit halte, hinterfrage ich nicht mehr. Und das ist eben wirklich auch so ein Problem in der Politik. Ja. Also, dass man auch nicht mehr bereit ist. Also, sag mal, jeder, der das hinterfragt, der ist ja dann schon mal per se ein Rechter oder ein halber Nazi. Und deswegen ist das schon mal überhaupt nicht angebracht, auch nur zu diskutieren darüber. Sondern das ist so ihre Denkweise. Und da gehen sie weiter. Und wer das in Frage stellt, der ist ein schlechter Mensch.
Ja, genau. Oder ist recht. Dann kommt die Nazi-Keule raus, dann wird man diffamiert, stigmatisiert. Aber es ist ja auch, ich meine, wir haben so viele wirkliche Probleme. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben die Deindustrialisierung, wir haben Altersarmut, wir haben ein demografisches Problem in Deutschland. Ne? Da gehen viele Boomer gehen jetzt in die Rente und diese wirklichen Probleme werden nicht adäquat adressiert. Und das ist ja auch sozialer Sprengstoff. Schau nach Frankreich, was da passiert ist und so weiter. Ne? Erst die Demonstration gegen die Rentenerhöhung und jetzt diese schrecklichen Ausschreitungen. Ja. Also ich meine, es ist ein Pulverfass alles irgendwie. Ja, und die Politik adressiert völlige Nebenkriegsjobs. Plätze, so Orchideenfächer, die angenehm sind und wo man auch schnell irgendwie Leute entweder begeistern kann oder halt dann verkraulen kann. Und momentan machen sie ja hauptsächlich Politik gegen die Bürger und dann wundern sie sich über die hohen Umfrageergebnisse bei der AfD oder wenn die den Landrat auf einmal gewinnen. Und ich habe es auf Twitter auch geschrieben, die Politik, die Regierung hätte es eigentlich selber in der Hand. Sie könnten einfach anfangen, gute Politik zu betreiben und könnten dann das Fundament oder den Nährboden für die AfD komplett entziehen. Also sie haben sie selber in der Hand. Aber da schimpfen sie über die Bürger und die Wähler auch noch. Also wie doof kann man sein?
Und also wie gesagt, sie machen ja auch, also das Leben ist sowieso schon teuer geworden. Ja. Energie ist teuer, Lebensmittel sind teuer. Viele Menschen müssen schon wirklich kämpfen. Und statt dagegen was zu machen, was man ja könnte, machen sie das Leben noch teurer, indem sie also Dinge beschließen, die dann die Bürger bezahlen und umsetzen sollen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aber die natürlich die Menschen noch ärmer machen. Ja. Die also wirklich auch viele bedrohen, dass sie ihr Haus verlieren oder dass das Haus völlig entwertet wird. Oder eben auch bei den Mietwohnungen. Ich meine, diese zweite Modernisierungsumlage bedeutet natürlich, sag mal, gut gedeckelt 50 Cent. Aber ich meine, wenn ich, das ist ja auch nicht so wenig bei einer 100 Quadratmeter Wohnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kinder habe, ist 100 Quadratmeter jetzt auch nicht gerade riesig. Das ist dann schon sozusagen so Mittelschicht. Ja, das sind Mieterhöhungen, die mal eben noch mal oben drauf kommen. Ja. Und das wird vielleicht auch gar nicht bei 50 Cent bleiben, weil die Umbauten sind ja so teuer. Naja gut, also gerade die großen Wohnungskonzerne haben da tausend Tricks, wie sie das dann am Ende doch wieder auf die Mieten umlegen, auch wenn das dann nicht über die Modernisierungsumlage passiert.
Ja. Jetzt überlegen wir mal, rein hypothetisch natürlich, es kommt eine Partei, du gewinnst 51%. Was müsste sein, davon gehe ich aus. Was wären die ersten drei Aktionen, die du dann als Regierungschefin machen würdest?
Also ich würde mich ganz dringend um preiswerte Energie kümmern. Mhm. Also das heißt tatsächlich auch wieder Gas da kaufen, wo es preiswert ist und auch wo es eigentlich besser ist, nämlich auch umweltmäßig, wenn es durch Pipelines kommt. Ich meine, das ist doch auch irre. Es gibt doch noch eine Pipeline aus Russland, die geht durch die Ukraine. Mhm. Die versorgt mehrere europäische Länder. Die haben überhaupt keinen moralischen Skrupel damit, dieses Gas zu beziehen. Die Ukraine hat übrigens auch keine Skrupel damit, Geld damit zu verdienen, dass sie das durchleitet. Mhm. Aber wir sind die Helden und dürfen kein russisches Gas mehr kaufen dagegen. gegen teures, umweltschädliches Fracking-Gas. Also billige Energie, ich würde mich um die Stromkosten kümmern. Da geht es ja einen ersten Schritt. Also einmal, wenn das Gas billiger wird, wird der Strom auch tendenziell billiger. Aber man kann natürlich erstmal die ganzen Steuern runternehmen. Ja. Der Strompreis ist ja zu erheblichen Teilen, sind das Abgaben und Steuern. Also das wäre schon mal ein richtiger Schritt nach unten, preiswerte Energie. Ich würde unbedingt, das ist ein Großprojekt, was natürlich nicht in ein, zwei Jahren gelöst ist, aber wirklich Lehrerausbildung und Lehrer einstellen. Also unser Bildungswesen ist eine Katastrophe. Und das gehört dazu, verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder, die nicht sozusagen wirklich Deutsch sprechen, sodass es keine erste Klasse mehr gibt, wo irgendwie eine Mehrheit von Kindern eingeschult wird, die kein Deutsch können. Mhm. Und das ist ja heutzutage in den ärmeren Bezirken durchaus üblich. Und dann ist von vornherein das Lernniveau im Keller, geht ja gar nicht anders.
Ja, klar.
Also Lehrer, Deutschkenntnisse, Bildung, spinnerte Bildungsideen, weg damit. Vernünftige Bildung. Also ich meine, natürlich gehört zu Bildung in gewissem Maße auch Pauken. Aber wenn man Rechtschreibung nicht lernt, dann hat man im Leben keine Chance, mit einer Bewerbung irgendwo einen anständigen Job zu kriegen. Also damit fängt es doch an. Also Bildungsausgaben hochfahren, unbedingt. Mhm. Und hier auch wirklich investieren, auch das Bildungssystem, die Anreize anders setzen. Ich meine, wie viele studieren in den USA in diesen berühmten MINT-Fächern, also Mathematik, Naturwissenschaften. Und hier sind die Unternehmen verzweifelt, weil sie keine Leute finden. Und ich meine, teilweise ist es ja auch so, also auch Ärzte, es wollen ja durchaus mehr junge Leute Ärzte werden. Der Numerus Clausus verhindert das. Mhm. Das heißt, die studieren entweder im Ausland, dann bleiben sie meistens dann auch vielleicht dort. Oder wir holen uns dann aus armen Ländern die Ärzte, weil wir hier keine mehr ausbilden. Ja, das nennt sich dann irgendwie noch humanitäre Zuwanderungspolitik. Das ist ja der blanke Zynismus. Also Bildung ist wichtig, Energiepreise und auch Absatzmärkte. Ich finde auch, da müssen wir gucken, dass wir mit den Ländern wieder bessere Beziehungen haben, keine Sanktionspolitik. Und dann würde ich wirklich, also wenn es jetzt nur drei Projekte sein sollen, also ich finde, das Rentensystem ist eine ganz, ganz wichtige Baustelle. Wir hatten letztens so eine Zahl abgefragt. Nach 40 Jahren Einzahlung liegt die Durchschnittsrente zurzeit bei 1.300 Euro. Das kann nicht wahr sein.
Wahnsinn.
Das heißt, eine ordentliche Umlagerente, wo die Leute dann auch im Alter abgesichert sind. Österreich ist da zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Sowas muss man unbedingt machen. Das ist, ich finde da auch die Debatte falsch, zu sagen, ja, sozial, das ist immer alles so, das ist schon so riesig. Da muss man sich mal den Sozialetat angucken, für welchen Quatsch da auch Geld ausgegeben wird, für irgendwelche Beraterunternehmen, für teilweise für Maßnahmen, die überhaupt nichts bringen. Also teuer heißt nicht automatisch, dass es gut ist. Also vieles kann man da auch rausnehmen. Und dann, nee, das bleibt dann doch das Dritte, ein großes Infrastrukturinvestitionsprogramm. Ja. Also unsere gesamte, die Bahn, die Brücken, die alles. Autobahn, die digitale Infrastruktur. Schulen. Also dafür muss Geld ausgegeben werden. Und wenn ich dann gucke, was die dieses in den letzten Jahren mit ihren ganzen Doppelwumms und Sondervermögen, also Sonderschulden, an Geld bereitgestellt haben, für nichts und wieder nichts, keine Investition. Also da will ich lieber ein 100-Milliarden-Programm, was dann wirklich die Infrastruktur unseres Landes auf einen Stand bringt, der einem führenden Industrieland würdig ist. Weil das ist ja für die Unternehmen auch ganz wichtig.
Ja. Was treibt dich an? Also warum dieses Feuer? Also ich bin jedes Mal fasziniert, weil leider gibt es bei anderen Politikern sehr, sehr selten. Du hast tolle Ideen, du bist eloquent, du bist charismatisch und du hast wirklich auch Ideen, die den Menschen helfen würden. Also ich verstehe es immer noch nicht, weil du könntest ja auch sagen, so jetzt habe ich irgendwie alles im Leben erreicht. Ich war Fraktionsvorsitzende, also vieles erreicht oder so. Also was ist die Leidenschaft? Was treibt Sarah Wagenknecht an? Wer ist Sarah Wagenknecht?
Na, ich würde schon gern noch mal das umsetzen können, was ich vertrete. Also ich habe bisher ja immer nur Dinge vorgeschlagen. Mhm. Ich habe Bücher geschrieben, ja, selbstbewusst genug bin, zu sagen, okay, das sind schon vielleicht gute Vorschläge, aber ich habe nie die Chance gehabt, irgendetwas umzusetzen.
Zeit wird's. Ja, ernsthaft. Also ich kann nur appellieren, also bitte, bitte, wir brauchen dich. Also Deutschland braucht Menschen, die noch klar bei Verstand sind und die auch den Mut und das Rückgrat haben, Sachen anzusprechen. Und gerade in den letzten Jahren, finde ich, hast du dein Profil nochmal massiv verschärft. Auch während der Corona-Krise warst du auch für viele, glaube ich, so ein Kompass natürlich auch, der Mut hatte, Sachen anzusprechen, die unbequem waren. Und auch mal den Finger in die Wunde zu legen, trotz der Stigmatisierungen, die man dann erleben musste, oder der Ausgrenzung. Und du wirst ja auch noch eingeladen in die Talkshows und so weiter. Also das ist ja auch noch ein Novum eigentlich, wenn man dann eine andere Meinung hat gegen das Narrativ. Und ich bin sicher, auch viele Zuschauer würden das auch unterstützen. Ich würde mal gerne wissen von euch, würdet ihr die Sarah wählen zum Beispiel, wenn sie wirklich eine eigene Partei gründen würde? Und wie seht ihr die Ideen natürlich von ihr? Also einfach mal reinschreiben, und wenn dir das Video gefällt, kräftig teilen natürlich, Sarah abonnieren bei YouTube, als natürlich auch bei Twitter, da schreibst du ja auch selber sehr kluge Sachen. Und mich würde es freuen, wenn wir dann nochmal ein Gespräch führen, vielleicht in wenigen Wochen oder Monaten, wenn sich was Neues ergibt. Ich drücke dir die Daumen, egal was passiert, in welche Richtung sich's entwickelt, ich unterstütze das, ich finde das großartig, weil wir brauchen einfach mündige Bürger, mündige Politiker, die nicht abhängig sind von Fraktionen, von irgendwelchen Genossenschaften, amerikanischen Geldgebern, sondern die wirklich nach dem Herzen arbeiten, weil wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit und wieder Politik für die Menschen, nicht gegen die Menschen.
Dankeschön. Und ja, ich denke, wir setzen das auf jeden Fall fort.
Immer, auf jeden Fall. Danke, Sarah.
Gerne.
Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.